Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Febier. Deutschland, wir müssen reden. Das ist der Titel seines Buches, das im Mai 2026 erschienen ist. Aber mein heutiger Gast ist nicht nur Autor. Er ist auch Lehrkraft für Sport und Politik, aber vor allen Dingen ist er Redner, er ist Fortbildner und er ist auch Influencer. Und ganz besonders setzt er sich für Demokratiebildung ein, gegen Rassismus und. Ich freue mich riesig, dass er Zeit gefunden hat, heute zu mir ins Stadtradio Göttingen zu kommen, damit wir genau über all diese wichtigen Themen sprechen können. Herzlich willkommen bei mir im Stadtradio, Tarek Saibi.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total. Dein Buch, ich habe es gerade anmoderiert, ist im Mai erschienen. Warum, wieso, weshalb? Und warum, Deutschland, müssen wir reden?
Ja, der ganze Titel lautet Deutschland, wir müssen reden über Rassismus, Verantwortung und Mut zur Demokratie. Und ich denke, das sind genau die drei Themen, die uns in der aktuellen gesellschaftlichen Lage hier sehr beschäftigen und die mich eigentlich schon auch mein ganzes Leben beschäftigen. Mhm. Und dementsprechend war es mir ein Herzensanliegen, ein Buch über diese Themen zu schreiben. Ja. Und war sehr, sehr dankbar dafür, dass mir diese Chance gegeben worden ist. Und ja, bin auch ein Stück weit stolz auf das, was ich geschafft habe.
Das kannst und du auch sein, unbedingt. Ja.
Ja, und freue mich einfach, dass ich mit meinem Tun Menschen erreichen kann und ja, fühle mich da sehr privilegiert, auch solche Termine wie heute, dass mir zugehört wird, dass ich die Chance bekomme, über diese Themen zu sprechen.
Die Themen sind wichtig und sie betreffen uns alle. Ich mache solche Termine ausgesprochen gerne auch im Stadtradio Göttingen. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Wir sind ja ein sogenanntes Bürgerradio und für uns ist eben Inklusion wichtig, für uns ist Migration wichtig und bei nur 11 festangestellten Mitarbeitern können wir immer den Finger hochhalten und sagen, ja, wir reden nicht darüber, sondern wir leben es. Und das macht uns besonders stolz, weil wir das wichtig finden. Du hast das Thema Rassismus angesprochen und da habe ich an dich eigentlich die Frage, wo fängt Rassismus eigentlich an? Weil ich glaube, das sind manchmal so ganz kleine, unbedachte Dinge, die wir machen, ohne dass wir es so meinen. Oder vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen sensibler machen.
Ja, ich versuche es in der Kürze der Zeit, aber ja, du sprichst, glaube ich, einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, das größte Missverständnis beim Thema Rassismus ist, dass Rassismus nur von Grund auf tief bösen Menschen ausgehen kann und immer was mit Rechtsextremismus und Nationalsozialismus zu tun hat. Dem ist nicht so. Wir alle tragen rassistische Narrative in uns, wir alle haben Vorurteile. Und wir alle können rassistisch sein, ohne dass wir das möchten. Nur der springende Punkt ist, dass es bei Rassismus nicht auf die Absicht ankommt, sondern immer auf die Wirkung. Ja. Und dementsprechend ist es so, dass wir alle nicht frei davon sind, Rassismus in uns zu tragen. Ja. Wir alle sind in einer rassistischen Welt, in einer eurozentristischen Welt groß geworden, sozialisiert worden. Und um Rassismus zu verstehen, müssen wir verstehen, dass es in unseren Strukturen steckt. Ah. Und dementsprechend auch von uns tagtäglich, wenn auch unabsichtlich oder unbewusst, weitergetragen wird.
Ja. Als vielleicht als Beispiel, manchmal passiert das ja, also auch mir, dass man sagt, ja, wo kommst du denn wirklich her, dass man mir das sagt? Und dann denke ich immer, hä? Wieso? Was wollt ihr eigentlich von mir?
Also wenn du jetzt gefragt wirst?
Wenn ich sogar gefragt werde, wenn ich mal wieder ziemlich dunkelbraun aus dem Urlaub zurückkomme, dass ich tatsächlich angesprochen werde, so nach dem Motto, ja, aber du kannst doch nicht hier in Göttingen geboren sein. So ungefähr. Ist das schon als Rassismus in Anführungszeichen auch zu sehen?
Ja, die Frage, die beschäftigt mich auch schon mein ganzes Leben und wird auch kontrovers diskutiert. Ja. Es gibt Menschen aus der Community, die können mit der Frage sehr gut leben. Mir geht sie mittlerweile wirklich tierisch auf den Geist, genau, weil diese Frage immer auch so ein Stück weit ein Machtverhältnis transportiert. Ja. Und es gibt ja so ganz verschiedene Formen von Rassismus. Und Bei der Frage, wo kommst du eigentlich her, schwingt auch immer so ein bisschen Othering mit. Also so die Ich- und Wir-Konstruktion, die das Wir als grundlegend anders markiert.
Ja.
Und im Grunde genommen ist die Frage nicht verwerflich per se, wenn ich mich einfach mit der Antwort zufrieden gebe.
Ja.
So, ich habe keine Lust, irgendwie tagtäglich zu meine ganze Lebensgeschichte zu erklären, weil diese Frage so oft einfach im Smalltalk auftaucht.
Ja. Ne? Ja.
Wenn ich mit einem Menschen mich austausche, irgendwie in einem längeren Gespräch, dann ist es total okay, auch über die Herkunft zu sprechen.
Ja.
So, aber wie gesagt, im Smalltalk geht es eigentlich meistens dem Sender einfach nur darum, die eigenen Vorurteile oder Annahmen bestätigt zu bekommen.
Ja.
Na, und wird aber meistens unter dem Deckmantel des Interesses verkauft.
Ja.
So, und deswegen stört mich diese Frage sehr, wenn man sich nicht mit der Antwort zufrieden gibt und immer weiter nach der Herkunft bohrt.
So, genau. Ja. Genau sowas. Demokratiebildung ist eins der allerwichtigsten Themen, die wir in der jetzigen Zeit einfach brauchen. Ich finde es sehr schön und ich muss zugeben, dass ich von meinen Söhnen, und davon habe ich ja einen ganzen Schwung, auf dich aufmerksam gemacht worden bin. Und die haben gesagt, Mama, den Mann, versuch den mal einzuladen, weil sie dir natürlich auch auf Instagram folgen und schauen, wie du versuchst, Menschen Demokratie zu erklären, Demokratiebildung vorzunehmen. Und das finde ich, da gehört natürlich auch ein Standing dazu, weil ich habe so das Gefühl, dass Insta und Co. irgendwie nur noch aus Hass, Hetze und Rassismus bestehen. Oder kommt mir das nur so vor?
Erstmal herzliche Grüße an deine Söhne, vielen Dank. Und ja, es macht oft den Eindruck, dass die Menschen, die dort Hass und Hetze verbreiten, in der Mehrzahl sind. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube, das hat auch so einen biologischen Aspekt, dass unser Nervensystem ja immer nur so innerviert wird, wenn wir uns an irgendetwas stören und gerne laut sein möchten. Wir gehen in ein Restaurant, werden dort blöd behandelt und dann gibt es gleich eine schlechte Google-Bewertung.
Ja. Ne?
Das machen wir nicht, wenn wir da von vorne bis hinten gut behandelt worden sind, dann machen wir das eher nicht.
Mhm. Ne?
Das heißt also, die Menschen, die ihre Hass und ihre Hetze verbreiten wollen, die machen das eher als diejenigen, die sagen, hey, super gemacht oder gut gemacht. Ich glaube, deswegen entsteht oft der Eindruck, dass die in der Mehrheit sind. Ich persönlich glaube das nicht tatsächlich.
Trotz alledem gibst du dir ja doch sehr viel Mühe in deinen Beiträgen. Und vielleicht sollten wir den Hörerinnen und Hörern auch durchaus erklären, wie genau du das machst.
Ja, also ich versuche auf jeden Fall erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten zu den Themen Antirassismus in der Schule, Demokratiebildung, das sind so meine Steckenpferde, so meine Schwerpunkte, genau. Ich räume ganz oft mit dem Mythos Neutralitätsgebot auf. Es herrscht ja so der Mythos in unserer Gesellschaft, dass wir Lehrkräfte uns komplett neutral verhalten müssen.
Mhm.
Das sind so meine Schwerpunkte, müssen wir übrigens nicht. Vielleicht können wir darauf noch zu sprechen.
Das finde ich spannend, ja.
Genau, das sind so meine Schwerpunkte. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass ich sehr oft Hass und Hetze ausgesetzt bin.
Ja.
Und meine Art, damit umzugehen, ist eher eine humorvolle. Und dementsprechend nehme ich mir häufig solche Kommentare oder persönliche Nachrichten von diesen verhaltensoriginellen Menschen und arbeite sie humorvoll auf. Das ist so meine Art, damit umzugehen.
Verhaltensoriginell ist auch ein tolles Wort. Ich würde es ja mit meinen Worten eben so ausdrücken, dass du versuchst, intellektuell teilmöblierten Menschen, die immer wieder eben durch Hass, Hetze und Rassismus auffallen, ein wenig Licht in ihr spärlich möbliertes Oberstübchen zu bringen. Kann man sagen, hört sich böse an, ist aber, ich finde, es ist, das trifft es, glaube ich, so ein bisschen.
Jein, ich versuche, also erstmal.
Aber sehr sachlich, sachlich humorvoll.
Sehr, sehr kreative Formulierung auf jeden Fall. Ich versuche erstmal, also mein Hauptansinn ist erstmal niemanden, also den Menschen hinter seine Meinung, hinter seine Äußerung erstmal nicht zu verurteilen. Das ist so meine Herangehensweise. Und Ich bin auch in meiner Freizeit Lehrkraft und habe auch eine neue Rubrik, in der ich dann probiere, den Menschen beizubringen, wie sie mich dann wirklich auch rechtskonform hassen können. Das, und versuche das aber auf eine Art und Weise, ohne den Menschen dahinter einfach zu verurteilen. Ja. So, und genau dasselbe mache ich auch mit wirklich bösen Nachrichten, weil ich glaube, hinter jeder Hassnachricht, hinter jedem Hasskommentar steckt irgendwo eine verletzte Seele und diesen Menschen irgendwie dann auch noch runterzumachen, glaube ich, ja, ist das Gegenteil von dem, was wir wollen.
Naja, manchmal weiß ich es nicht so genau. Also ich gönne dir deine positive Einstellung. Manchmal bin ich allerdings tatsächlich, wenn ich den einen oder anderen Kommentar lese, schon so schockiert, dass ich denke, meine Güte, ist das eigentlich normal oder ist dieser Mensch vielleicht doch von Grund auf böse? Es gibt ja manchmal tatsächlich auch Menschen, die eher so ein bisschen von Grund auf eine gewisse, sagen wir mal, aggressive und böse Haltung haben. Das kann natürlich tatsächlich auch krankhafte Ursachen haben. Das muss man ja auch mal so dazu sagen.
Ja, nichtsdestotrotz leben wir in einer Demokratie, in der die Menschenwürde zählt.
Ja.
Und dementsprechend hat jeder Mensch denselben Wert. Ja. Vollkommen egal, was sie im Internet loslassen, was sie in ihrer Freizeit loslassen. Also der Mensch hinter seiner Äußerung, hinter seiner Meinung ist immer gleich viel wert.
Ja, so, das tolles Stichwort. Tolles Stichwort, da kommt man nämlich zum Thema Grundgesetz. Und das, finde ich, erklärst du auch ganz toll.
Ja, das ist ja im Grunde genommen unser roter Faden in unserem Beruf, das Grundgesetz. Ja. Alle Schulgesetze fußen auf dem Grundgesetz, alle Erlasse fußen auf dem Grundgesetz. Und das ist so ein Thema, was ich auch sehr, sehr häufig bearbeite, wenn wir Lehrkräfte, die sich fürs Grundgesetz einsetzen, immer als linksgrün geframed werden. Und ja, ich versuche dann einmal aufzuklären, dass das einfach nichts mit irgendeiner parteipolitischen Richtung zu tun hat, sondern einfach nur unser stinknormaler Job ist, den wir jeden Tag machen, uns fürs Grundgesetz einsetzen.
Ja.
Das ist nicht gleichbedeutend mit irgendeinem Kreuz bei einer bestimmten Partei.
Ja. Du sagst es ja auch selber. Also als Lehrkraft hat man ja eben bestimmte Aufgaben. Wie wichtig, ich glaube, es ist dir sehr wichtig, weil sonst hättest du dich ja nicht ausgerechnet für Politik entschieden, ist es dir eben bereits den jungen Menschen Demokratiebildung beizubringen oder möglichst auch dafür zu sorgen, dass es vielleicht diskriminierungssensible Schulen gibt oder, weil ich immer denke, wenn die jungen Menschen es von klein auf lernen und verstehen, kriegen wir nicht so viele, die wir denn dann im Gegenzug, von denen du sagst, es ist nicht die Mehrheit, die uns dann mit Hass und Hetze überschütten. Ist das so? Also ich hoffe das so sehr. Bitte bestätige das.
Ja, jetzt machst du natürlich ein sehr, sehr großes Thema auf. Mhm. Da können wir, glaube ich, einen ganzen Tag drüber sprechen, was so Demokratiebildung angeht. Ich versuche das mal in einigen wichtigen Stichworten irgendwie zusammenzufassen. Also als allererstes ist es mir super wichtig zu sagen, dass wir gesellschaftliche Missstände nicht ausschließlich in der Schule auffangen können. Und das ist ein Punkt, der mich in gesellschaftlichen Debatten immens stört, dass wenn wir sagen irgendwie, ach, die Gesellschaft, wir gehen nicht mehr gut miteinander um, wir brauchen ein neues Schulfach Empathie. Ne? So, oder unsere Demokratie ist gefährdet, wir brauchen ein neues Schulfach Demokratie. Mhm. Wir reden, wenn wir über Schule sprechen, von einem über Jahrzehnte hinweg finanziell benachteiligten System.
Ja.
Die Investitionen ins Bildungssystem sind nicht ausreichend genug dafür, all diese Dinge, die gesellschaftlich erwartet werden, in der Schule umzusetzen. Und Schule ist auch nicht dazu da, diese gesellschaftlichen Missstände aufzufangen. Sie kann einen Beitrag leisten, das will ich gar nicht bestreiten, aber sie fängt diese Missstände nicht auf.
Ja.
So. Wir werden durch ein Schulfach Empathie nicht dafür sorgen, dass die Gesellschaft hier besser miteinander umgeht. Wir können einen Beitrag dazu leisten. Das ist so der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, dass Schule grundsätzlich ein super undemokratisches System ist und wir irgendwo auch nicht erwarten können, SchülerInnen dazu zu befähigen, Demokratie zu, oder beziehungsweise können, sollten wir in der Schule, ich formuliere es anders, besser wäre es, Demokratie nicht als theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern wirklich als gelebte Praxis.
Ja.
Dazu müssten wir aber tatsächlich Schule an sich neu denken.
Neu strukturieren.
Genau.
Ja, ja.
Und das also geht ja nicht bei SchülerInnen los, sondern es geht ja auch bei uns Lehrkräften weiter. Wir haben Vorgesetzte und wir sind ja im Grunde genommen auch nur ausführendes Organ dessen, was uns durch die Ministerien dann vorgesetzt wird.
Ja, so, also das wird von allen, ich habe ja schon sehr viele Lehrkräfte oder auch Schuldirektoren und so weiter zu Gast gehabt, die beklagen immer wieder das Gleiche und es kommt eben auch von dir, dass du sagst, also eigentlich ist dieses System, nachdem wir denn dann auch lehren sollen, sagen wir mal, überaltert und gehört, einfach reformiert.
Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass es natürlich Schulen gibt, die eine sehr große Partizipation von SchülerInnen zulassen, Mitbestimmung zulassen.
Ja.
So, und das Ding ist aber immer, dass SchülerInnen grundsätzlich abhängig davon sind, inwieweit sie mitbestimmen dürfen oder inwieweit das Lehrkräfte und Schulleitung zulassen.
Ah, ja?
So, aber es ist natürlich, Schulen sind total offen da drin, SchülerInnen mitbestimmen zu lassen. So, das ist überhaupt kein Stress im Grunde genommen. Ne? Nur fände ich es wichtig, das wirklich gesetzlich zu verankern, dass dieses Mitbestimmungsrecht, dass Schulen dazu verpflichtet werden, SchülerInnen in einem gewissen Maße mitbestimmen zu lassen.
Ja. Vielleicht auch ein Thema, warum du dich durchaus eben sehr für Politik interessierst und dich eben auch engagierst. Darf ich heute gar nicht drüber reden, weil wir haben ja gerade mal wieder Wahlen und da muss ich als Bürgerfunkerin leider sagen, ich darf mit Politikern während der Wahlzeiten dürfen wir nicht sprechen. Das dürfen nur die Redaktionen, die dürfen alle Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, BürgerfunkerInnen nicht. Die sind dazu verpflichtet, während dieser Wahlperioden sich da außen vor zu halten. Nichtsdestotrotz darf ich aber natürlich sagen, dass du politisch sehr aktiv bist und dich eben versuchst, entsprechend auch einzusetzen. Aber du bist ja nicht nur in deiner Lehrtätigkeit sehr aktiv, sondern du bist ja eben auch als Redner und Fortbildner sehr aktiv und manchmal auch als Moderator. Da gibt es so etwas, auch diese Seite habe ich auf, ich glaube, Facebook und Instagram gefunden, die heißt Aktiv ist Muss. Und da bist du gelegentlich für sogenannte antifaschistische Game-Shows als Moderator tätig?
Ganz genau. Aktives Muster, das sind zwei AktivistInnen aus Berlin, die ich vor ein paar Jahren durch diverse Zufälle kennengelernt habe, die auf so ein Format entwickelt haben, eine antifaschistische Game-Show irgendwie mit Elementen aus Gameshows aus den 90ern.
Ja.
Und ja, diese Show moderiere ich. Mhm. Und dieses Konzept finde ich super, super gut, witzig, kurzweilig. Und wir versuchen in dieser Show im Grunde genommen auf unterhaltsame Art und Weise die Werte unserer Demokratie zu vermitteln.
Ja.
Genau. Und in Form einer Quizshow.
Ja.
Das ist schwer zu erklären. Also,
ja.
Genau.
Ja. Wann und wie und wo findet die eigentlich immer so statt?
Die findet an ganz verschiedenen Orten statt. Tatsächlich fand sie leider noch gar nicht so häufig statt. Deswegen ist das eher so, ich würde es eher so als kleines Hobby bezeichnen.
Ja.
So. Die ganzen anderen Tätigkeiten, die finden sehr viel häufiger statt.
Ja.
Und bei diesen Veranstaltungen geht es hauptsächlich um das Thema Schule, um Antirassismus, wie wir antirassismus-sensible Schulen entwickeln können, wie wir mehr Demokratiebildung in Schule schaffen können. Es geht um das Thema Mythos-Neutralitätsgebot. Das ist eigentlich eher das, was ich häufiger mache.
Mythos-neutral. Ja, das ist auch wieder so ein schweres Wort, aber du hast es ja eben schon mal versucht, so ein kleines bisschen auch zu erklären. Vielleicht magst du es noch mal ein bisschen. Mythos-Neutralitäts.
Ja, Mythos, herzlich willkommen zu Mythos-Neutralitätsgebot in 60 Sekunden. Ich versuche hier das, was ich seit 4 Jahren bei Instagram versuche, Menschen zu erklären.
Das geht im Stadtradio nur in Kurzform.
Genau. Im Grunde genommen ist es ja erstmal so, dass Demokratiebildung ja Querschnittsaufgabe der Schule ist und dass wir uns in der Schule keineswegs in irgendeiner Form neutral verhalten. Mhm. Weder müssen noch dürfen.
Ah.
Und ja, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, was häufig auch aus rechtsextremen Kreisen verbreitet wird,
ja.
Tatsächlich ganz, ganz bewusst auch verbreitet wird.
Mhm.
Es gab vor ein paar Jahren die Meldeportale zum Beispiel der AfD, auf denen SchülerInnen und Eltern, Lehrkräfte melden konnten, die sich kritisch gegenüber dieser Partei geäußert haben,
ja.
Mit Hinweis darauf, dass Lehrkräfte sich neutral verhalten müssen. Und ich möchte das versuchen, ganz kurz
ja, sehr gerne.
Mal zu erklären.
Sehr
es
gerne.
Gibt den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der bildet mhm. die politischen Leitlinien, oder dieser bildet die Leitlinien politischer Bildung in der Schule.
Ja.
Der besteht aus drei Prinzipien. Das erste ist das sogenannte Kontroversitätsgebot. Das bedeutet, Meinungen, die in Gesellschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, müssen auch in der Schule kontrovers abgebildet werden.
Ja.
Und anhand dieses Kontroversitätsgebot versuchen Menschen sehr oft ein sogenanntes Neutralitätsgebot herauszuleiten, weil,
ja.
Weil sie eben sagen, dass alle Meinungen und Äußerungen sämtlicher PolitikerInnen irgendwie Position in der Schule dargestellt werden. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich ganz deutlich widersprechen muss, weil wir mhm. in der Schule nämlich dem Grundgesetz verpflichtet sind.
Ja.
Wir sind der Menschenwürde verpflichtet.
Ja.
Wir sind der Demokratie verpflichtet und Aussagen und Handlungen, die eben gegen die Werte unserer Demokratie, Respekt, Vielfalt, Toleranz verstoßen, müssen nicht als legitime Gegenpositionen im Unterricht dargestellt werden. Und das ist der große Irrtum.
Ja.
Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir sprechen über das Thema Migration.
Ja.
Dann nehmen wir alle Meinungen von ganz links bis ganz rechts,
ja.
Solange sie auf dem Boden der Verfassung stehen.
Ja.
Wenn ein Politiker oder eine Politikerin sagt, wir müssen Migration begrenzen aus dem und dem Grund, dann stellen wir das im Unterricht dar. Wenn
ja.
jemand sagt, nein, das müssen wir nicht, dann stellen wir das im Unterricht dar. Wenn jemand aus einer Partei sagt, wir müssen an der Grenze Gebrauch von Schusswaffen machen,
ja.
Wie Beatrice von Storch das getan hat, mhm. ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das gewesen ist,
mhm.
dann ist das natürlich keine legitime Gegenposition,
ja.
sondern ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
Ja.
So. Und da brauche ich auch keinen Doktor in Jura,
ja. ja.
um das zu identifizieren. Um das zu identifizieren. Und das ist das Ding, Schule ist parteipolitisch neutral, aber Schule ist
ja.
nicht wertneutral. Wir dürfen keine parteipolitische
ja.
Werbung machen,
ja.
das ist ganz klar. Aber genau, Meinungen und Äußerungen, die gegen die Verfassung verstoßen, müssen wir ganz deutlich ansprechen.
Was soll ich sagen? Also ich hätte mir gewünscht, so einen Lehrer wie dich zu haben. Ich muss es mal so sagen. Schade, ich bin schon ein paar Tage aus der Schule raus. das hat, finde ich, in den letzten Jahren viel zu wenig so differenziert stattgefunden. Das wurde alles sehr viel oberflächlicher behandelt, hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass sich das irgendwie in den letzten Jahren extrem gewandelt hat? Oder kommt es mir einfach nur so vor, Tarek?
Na, ich glaube, dass die politische Landschaft hat sich verändert und dementsprechend hat sich natürlich auch der Blick auf Schule verändert und der Blick auf politische Bildung verändert. Und
ja.
ich, wenn ich so mal Revue passieren lasse, dann hat dieser Beutelsbacher Konsens natürlich noch nie die in meiner Laufbahn zumindest noch nie die Wichtigkeit gehabt, die er heute hat, vor allem nicht die Erklärungen dazu.
Ja.
Es gibt tatsächlich eine Erweiterung, weil der Beutelsbacher Konsens, ich würde jetzt mal auf die anderen zwei Punkte nicht eingehen,
ja.
da kann man gerne vielleicht selbstständig kurz recherchieren. Ich möchte auf einen wichtigen Punkt noch eingehen. Der Beutelsbacher Konsens sagt, was politische Bildung in der Schule darf.
Ja.
Es gibt aber eine Erweiterung, den sogenannten Siegburger Konsens. Der wurde im letzten Jahr in Siegburg, rund um Siegburg herum, in Form einer Lehrkräftefortbildung entwickelt.
Ja.
Und dieser Siegburger Konsens sagt, was politische Bildung in der Schule muss.
Ja.
Das ist dementsprechend eine Erweiterung des Beutelsbacher Konsens ist und gibt Lehrkräften, glaube ich, ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang mit Äußerungen in der Schule.
Ja.
Weil es viele Lehrkräfte gibt, die einfach verunsichert sind aufgrund dieser Meldeportale. Es gibt oft kleine Anfragen und das sind ja im Grunde genommen genau die Mechanismen, die autokratische Strömungen versuchen zu etablieren, gerade in der Bildung irgendwie Lehrkräfte einzuschüchtern, dass sie mit ihrer Meinung hinterm Berg halten, dass sie vielleicht dreimal drüber nachdenken, ob sie sich jetzt positionieren, ob sie in diesen Konflikt gehen oder nicht.
Ja.
So.
Ich bin übrigens ganz gespannt, wie viel Posts ich denn dann so unter diese dieser Sendung dann bekomme, wenn berichte, dass du mein Gast gewesen bist, wie viel Hass und Hetze mich dann überfällt. Ich bin sehr gespannt darauf und ich kann jetzt schon sagen, juckt mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin ganz, ganz glücklich, dass du heute mein Gast bist. Und weil mir so ein bisschen die Zeit davonläuft, möchte ich aber unheimlich gerne noch mal kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Ich habe es so angekündigt und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch rauszubringen und die vielleicht den Kern des Buches, um Mut zu machen, nicht nur eben Mut zur Demokratiebildung, sondern eben Mut, dein Buch auch zu lesen, sich zu kaufen und zu lesen und zu sagen, oh ja, das spricht mir aus der Seele.
Ja, ich glaube, das Buch ist für alle etwas, die dem Thema offen gegenüberstehen, die sich gerne, die ihren Horizont erweitern möchten.
Ja.
Ich versuche in dem Buch verschiedene Formen von Rassismus zu erklären, immer anhand von Beispielen. Ich habe sehr viele Beispiele aus den verschiedenen Schulen, an denen ich in meinem Leben bisher gearbeitet habe, aufgearbeitet, aber auch aus meinem Privatleben sehr viele Situationen und versuche anhand dieser Situation zu erklären, was der rassistische Kern in diesen Situationen ist. Und das ist so der erste Teil des Buches. Und im zweiten Teil des Buches geht es vor allem darum, wie wir mit Menschen über das Thema sprechen können, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn wir Menschen auf rassistisches Verhalten oder Äußerungen ansprechen, ganz oft so eine Abwehrreaktion stattfindet.
Ja.
Und dies ist erstmal normal. Und erstmal auch nichts Schlimmes, wenn es im weiteren Verlauf nicht dazu kommt, dass der Kern des Anliegens aus den Augen verloren wird.
Ja.
Und da gebe ich so ein paar Handlungsanleitungen und versuche erstmal aber auch zu erklären, wieso es zu dieser Abwehrreaktion kommt und wie man diese
wie man die Kurve kriegt.
Abwehrreaktionen umschiffen kann und wirklich den Kern des Themas irgendwie beibehalten kann.
Ja.
Und im dritten Teil geht es dann darum, wie Demokratie mit dem Thema Antirassismus zusammenhängt mit dem Thema Allyship, also verbunden sein mit Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, wie das alles zusammenhängt.
Ja.
Genau.
Ich finde es sehr spannend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie dieses Thema und vor allen Dingen meinen Gast ganz besonders spannend finden und gerne mehr von ihm wissen möchten, schauen Sie doch vielleicht einfach mal auf seiner Insta-Seite vorbei. Da findet man dich unter
Edu Tarek oder Tarek Zaibi kann man eingeben. Genau, da findet man mich.
Da findet man dich und aber kann dir hemmungslos folgen, wenn man das möchte.
Sehr gerne, aber bitte nur nette Kommentare hinterlassen.
Ja, weil die anderen haben wir, glaube ich, jetzt schon reichlich.
Ja. Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen?
Unbedingt.
Diese ganzen Kommentare und Nachrichten, die mich erreichen, also die sind wirklich auch sehr oft unter der Gürtellinie. Die bedrohen mich als Mensch zum Teil. Also man wollte mich schon 100.000 Mal bei der Landesschulbehörde anzeigen, wie auch immer. Ich gebe dann auch immer eine Anleitung dazu, wie man das macht und habe auch schon die Adresse dann da drunter geschrieben. Ich möchte nur sagen, dass auch für dich, wenn du diesen Beitrag veröffentlichst, ich glaube, dass man dann einfach einen Nerv getroffen hat, wenn Menschen darauf anspringen und dass man dann ein Thema hat, was wichtig ist. Und solange man dieses Wissen hat, glaube ich, lässt es sich ganz leicht leben, diese Themen weiterhin zu bearbeiten.
Mir war es extrem wichtig, dass du heute mein Gast warst und mit mir über diese so wichtigen Themen gesprochen hast, die nicht nur mich berühren, sondern natürlich meine Familie, eigentlich fast alle Menschen in meinem Umfeld. Und umso dankbarer bin ich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank, lieber Tarek Sayyibi. Unsere Zeit ist schon rum.
Ja, zack, schade.
Vorbei, ne? Müssen wir glatt nochmal gucken, ob wir nicht noch ein zweites Mal darüber plaudern.
Ja, wir warten erstmal die Resonanz ab. Ne? Gucken, ob wir das dann nochmal aushalten.
Vielen, vielen Dank. Es war mir eine, ja, nicht nur eine große Freude, sondern ich habe einfach ganz viel gelernt jetzt in dieser halben Stunde. Und wie ich es schon gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, so jemanden wie dich während meiner Schulzeit zu haben, weil ich hätte ganz viele Dinge vielleicht sehr viel früher schon verstanden.
Danke, danke. Und an der Stelle möchte ich noch mal eine Lanze brechen für alle meine KollegInnen. Ich stehe ja oder sitze hier ja nur stellvertretend für super, super viele Lehrkräfte, ja, die einen ganz fantastischen Job machen. Und genau das Gleiche ist auch auf Instagram. Ja. Ich zeige das einfach nur, was viele Lehrkräfte in ihrem täglichen Leben, in ihrer täglichen Arbeit eigentlich genauso machen.
Ja. Also
wenn nicht sogar noch besser. Oder
vielen Dank an all diese engagierten Lehrkräfte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, engagiert sind wir hier beim Stadtradio Göttingen auch, nämlich Sie immer auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Da ist unsere Redaktion zuständig und diese Beiträge können Sie unter anderem auch nachhören, nämlich auf stadtradio-göttingen.de, wenn Sie es nicht schaffen, uns live eingeschaltet zu haben auf der 107,1. Und auf unserer Homepage finden Sie natürlich auch die Beiträge unserer Medienpädagogik und den ein oder anderen Bürgerfunkbeitrag, den wir für Sie aufgenommen haben. Wenn Sie sagen, auch einmal täglich reicht mir eigentlich Informationen, abonnieren Sie gerne unseren kostenlosen WhatsApp-Kanal. Den Link dazu finden Sie ebenfalls auf der Seite des Stadtradio Göttingens. Ich persönlich würde mich total freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde kurz und gut. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie bitte vor allen Dingen interessiert. Ich freue mich total auf Sie. Ihre Martina Frege-Filbier.